Jetzt müssen wir dem ganzen Ding nur noch einen Namen geben, was wir gerade aufgenommen haben.
Normalerweise habe ich das immer direkt im Kopf, wenn ich einen Podcast höre, denke ich immer so, die müssten den Titel eigentlich so und so vergeben, weil mir das dann immer direkt einfällt. Aber jetzt haben wir einfach ja alles so irgendwie angerissen gefühlt. Also wir haben ja kein Thema so richtig deep besprochen.
Ich hätte zwei Vorschläge, die mir direkt einfallen.
Geil.
Einmal, wir schlendern in den Podcast, klingt ein bisschen sperrig, und sonst würde ich gerne Kai zitieren, der immer, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, immer gesagt hat, hör erstmal eine rauchen. Weil das ganze Gespräch war irgendwie so, dass wir einfach über alles Mögliche gequatscht haben. Und so stelle ich mir eine Raucherpause vor oder eine Kaffeepause.
Erstmal eine rauchen ist ein super geiler erster Titel für einen Sportpodcast. Finde ich, feiere ich mega krass. Kleiner Funfact, die Leute denken ja immer, dass ich rauche, weil wir immer so übers Rauchen so abfeiern. Es gibt nichts, was ich in meinem Leben so abfeiere, obwohl ich es nicht tue, wie rauchen. Ich finde das irgendwie so geil.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Herzlich willkommen zum Red Race Radio, dem Podcast mit Ingo, Bocky und richtig guten Freundinnen und Freunden.
Unsere erste Podcast-Aufnahme. Wie aufgeregt bist du jetzt gerade?
Nicht.
Du zitterst doch die ganze Zeit, du wippst hier mit dem Bein rum.
Das mache ich immer so. Wir haben hier so Wackelstühle bekommen, wir sitzen hier gerade in so einem super crazy Tonstudio. War ja auch schon wieder eine geile Story, wie wir hier gelandet sind. Aber ich liebe das so rumzuwippeln.
Die Geschichte, wie wir hier gelandet sind, kannst du auch gleich sofort erzählen. Ich würde nur gerne vorwegschieben, ich glaube, das ist eine der ganz wenigen Podcasts, die wir zusammen vis-à-vis aufnehmen werden, weil die meiste Zeit, wenn wir Radio-Folgen machen, ist es wahrscheinlich so, du bist in Hamburg zu Hause oder sonst wo unterwegs und andersrum, ich bin im Allgäu zu Hause oder sonst wo unterwegs und dann werden wir uns erzählen, was gerade so los ist. Jetzt, weil es gerade so losgeht, haben wir gestern den ganzen Tag geshootet, Videos aufgenommen, YouTube-Video gemacht, Instagram-Sachen produziert und jetzt sitzen wir hier in diesem Studio, wo ich dachte, das ist eine richtig gute Idee und ich kann dich überraschen, aber ist mir natürlich nicht gelungen, weil du kanntest die ganze Bude hier schon.
Ja gut, du bist ja hier zu Gast in Hamburg, ne? Ein paar Leute kennen wir ja schon. Nee, mein Background ist ja, ich komme ja aus der Werbung in Hamburg, bin ja hier durch zahlreiche Werbeagenturen durchgeschleust worden. Und Tobi, der hier Chef ist, der The Shack leitet, dieses Studio, den hattest du ja random angesprochen, weil wir eine Sprecherin gesucht haben für den Podcast.
Ja, ich wollte unbedingt eine weibliche, dunkle, raue Stimme haben, die uns das ganze Ding vertont.
Ja, und die hast du gefunden und dann hast du The Shack gefunden und dann habe ich gesagt, ja, die kenne ich. Und dann bin ich auch noch mitgekommen heute. Und dann haben die uns auch noch netterweise hier dieses geile Studio zur Verfügung gestellt, dass wir auch noch die erste Folge aufnehmen können. Und es wäre natürlich super geil, wenn wir uns häufiger treffen, face to face, einfach sprechen. Aber das wird natürlich eine Herausforderung werden.
Ja, wird immer mal wieder klappen. Aber die letzten Wochen waren jetzt schon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ganz schön viel los und mega stressig. Und ich habe jetzt gerade bei der Podcast-Aufnahme das erste Mal das Gefühl, überall ist Pause gedrückt. Und wir sitzen jetzt einfach mal hier und machen nichts anderes als das Mikro an und uns unterhalten. Und das ist einfach gerade mal ein gutes Gefühl, weil sonst war echt gerade schon ganz schön viel Lärm irgendwie.
Ja, aber auch, ihr habt das ja natürlich nicht mitbekommen, weil wir fangen ja jetzt erst an zu quatschen. Wir bereiten natürlich das Studio auch die ganze Zeit vor und das ist der Bezahl-Podcast, habt ihr im Intro vielleicht gerade schon gehört, wo ihr ein paar Euro ablassen könnt. Und ich fand die Idee schon super geil, um das kurz einzuschieben, weil uns fragen immer Leute, das ist so cool, was ihr macht, können wir euch irgendwie unterstützen? Dann habe ich meistens gesagt, yo, kauft irgendwie ein T-Shirt im Webshop oder meldet euch für ein Event an. Jetzt haben wir auch noch eine weitere Antwort auf diese Frage und können sagen, abonniere einfach das Studio, unseren Podcast und da kriegst du dann halt coole Gäste. Und das waren jetzt ja die letzten 3, 4, 5 Wochen, wo wir schon angefangen haben, also Bocky und ich, Juli, Manu, jetzt ist auch noch Jan im Spiel, erzählen wir gleich ja auch alles vielleicht ein bisschen, wie sich das aufbauen wird bei uns. Haben wir so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und fragen halt jetzt die ganze Zeit prominente Gäste für dieses Studio an und auch schon super, super viele mega coole Zusagen, worauf ich mich unfassbar freue. Die wirst du ja zum großen Teil alleine machen, weil wenn ich dabei bin, dann wird das wahrscheinlich immer so ein bisschen quatschig. Und deswegen ist auch gut, wenn du die alleine machst. Aber keine Ahnung, alleine mit Nils Politz so Sprachnachrichten auszutauschen, war halt für mich auch mega geil und auch ein ganz neues Projekt. Und da habe ich halt mega Bock drauf, freue mich drauf, was da alles kommt. Und dann den Dienstag, das Radio, da können wir einfach dann hier sitzen irgendwo oder FaceTime, wie auch immer. Können einfach quatschen, was dann die Woche anstand und so anstehen wird.
Ich kann ja auf jeden Fall berichten, wie die ganzen Treffen waren und wie die ganzen Leute so sind.
Sehr gut.
Ich habe eh überlegt, brauchen wir sowas wie eine Rollenverteilung für den Podcast? Also ich habe das ja früher schon mal gemacht, so wöchentlich einen Podcast in einer Stammbesetzung. Und das ist so lange her, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich das eigentlich da gemacht habe und wie ich da war. Und man verändert sich ja mit der Zeit. Und du hast schon gesagt, du bist so der Quatschkopf. Und ich will aber auch hier in dem Podcast nicht derjenige sein, der nur die ganze Zeit Fragen stellt und dir zuhört, sondern ich will ja auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen.
Wird sich finden, sag ich mal. Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, jetzt fangen wir mit dem Produkt eigentlich erst an. Vielleicht wird das Produkt ja auch super scheiße und wir müssen den Podcast in 3 Monaten wieder einstellen. Das liegt natürlich dran, wie viele von euch zuhören und wie das so anläuft und so. Die Rollen werden sich schon finden. Das brauchen wir jetzt nicht in der ersten Folge nach 5 Minuten festlegen. Das wird schon funktionieren.
Die allerwichtigste Frage müssen wir auf jeden Fall klären. Warum heißt es Red Race? Ich bin ja schon irgendwie in dem einen oder anderen Livestream, den ich für euch kommentiert habe, korrigiert worden. Sag doch mal nicht immer Red, so obercool. Dann habe ich das ja auch schon gemacht, aber die Leute, die jetzt den Podcast hören und die bis jetzt gedacht haben, das Ganze heißt Rad Race, da drehst du immer die Augen schon.
Ja, Rad, also der Joke ist halt, dass wir damals überlegt haben, wie können wir Radrennen ein bisschen cooler machen. Ich stand halt irgendwie in Münster beim Münsterland Giro, ich komme halt aus Münster gebürtig, stand ich da an der Strecke und dann hat mich damals mein Stiefpapa mitgenommen zum Radrennen und dann, also wir gucken halt mal Radrennen, nicht Preußen-Münster Fußball, sondern Radrennen. Und dann standen wir da 2 Stunden, ich so, boah, ist das langweilig, was ist denn jetzt hier Radrennen, du stehst einfach, da passiert nichts. Ja, die kommen gleich und irgendwann kamen die halt mit 70 km/h vorbeigeschossen, habe ich so ihn so angeguckt, so, ja, das war jetzt Radrennen oder was? Ja, und dann bin ich halt wieder zurück zum Fußball gegangen und 20 Jahre später hat mich irgendwann mal auf ein Rennrad gesetzt, bin im Bergischen Land, dann habe ich dann in Köln gewohnt, einen Berg runtergefahren, dachte ich so, ja okay, mit 80 km/h Berg runterfahren ist ja wohl das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Das war mein erster Ride, noch so mit Sambas, irgendwie keine Klickpedale, nix, und einfach da irgendwie Rennrad gefahren. Und irgendwie, da habe ich noch Laufveranstaltungen gemacht, organisiert. Dann bin ich irgendwann zum Radfahren gekommen, fand das super geil. Wollte sagen, okay, wir machen jetzt hier wirklich eine Company, die coole Radrennen macht, weil das muss doch wohl geiler sein. Und das muss doch irgendwie möglich sein, das besser zu machen, als was ich damals bei diesem Münsterland-Giro erlebt habe. Und das haben wir dann gemacht und haben einen coolen Namen gesucht und sind dann irgendwie auf einer Konzertreise nach Berlin irgendwie auf die Idee gekommen, wir nennen das Ganze Red Race. Red von Radical, von Radikal, anders, andere Radrennen. Radial heißt auch noch Speiche, dann hat man auch das Logo, dann haben wir irgendwie da so reingekritzelt, Red Race in die Speiche, dann passte das irgendwie, haben wir so ein Kreuz gemalt, dann passte Red oben, Race unten, Race, eh klar, Rennen, und dann hatten wir irgendwie auch noch natürlich das deutsche Wort Fahrrad, Rad, Rad, Race, deswegen sagen auch viele immer Rad, Race. Steph von Canyon sagt immer Red einfach nur zu uns, talk to the guys from Red. Ja, Red Bull wollte uns irgendwann mal sponsern, dann haben die gesagt, wir nennen das Ganze jetzt Red Race, also mit E. Aber wir sind bei Red Race hängen geblieben und irgendwie ist es auch ein cooler Eigenname geworden. Wobei man sagen muss, dass wir haben ja jetzt selbst mit dem Podcast rumgestruggelt. Vielleicht erzählst du kurz, welche Namen wir alle noch hatten.
Ja, es gab zuletzt, das war glaube ich die letzte Variante, war Red Pod.
Ja.
Und dann gab es Red Cast. Das fand ich auch ganz cool. Das hattest du ja auch vorgeschlagen und Kai meinte ja auch, das passt dann genau mit dem Red Race Logo und so. Aber ich habe mich schwer getan, Red Cast Studio. Ich tue mich immer noch schwer. Red Cast Studio gut auszusprechen. Und das ist wie ein Zungenbrecher für mich. Deswegen haben wir gesagt, wir nennen das Ganze einfach anders. Und es gibt Red Race Radio, was wir hier machen, und Red Race Studio. Und das finde ich auch irgendwie ganz in Ordnung. Ich hänge die ganze Zeit bei dem Gedanken, was du gerade zu deiner ersten Radfahrt gesagt hast. Und da kam bei mir die Erinnerung an mein allererstes Mal auf dem Rennrad hoch.
Ja.
Ich hatte Fußballhose und Fußballtrikot an.
Ja, normal.
Ja, Borussia Mönchengladbach damals.
Geil. Ja, du kommst aus Düsseldorf, ne?
Ja, ursprünglich ja. Düsseldorf. Und dann bin ich in einer Familie groß geworden, wo halt alle Borussia Mönchengladbach-Fan waren. Und ich bin damals eben in Fußballsachen gefahren, habe mir beide Oberschenkelinnenseiten aufgescheuert, weil ich halt noch so richtig behaarte Beine hatte als junger Fußballer, und ohne Helm. So war das damals.
Da fällt mir jetzt was aus, das können wir jetzt direkt ausprobieren.
Die Schätzfrage der Woche.
Okay, weil du gerade gesagt hast, du hattest behaarte Beine, ich habe was rausgesucht für heute. Du hast ja auch was vorbereitet, habe ich gesagt, ich muss auch was vorbereiten. Schätzfrage der Woche ist für dich: Wie viel Watt sparst du, wenn du beim Radfahren deine Beine rasierst?
Viel, viel weniger, als man glaubt. 1,5 oder 2 Watt oder so. Nicht so viel.
Du glaubst das nicht. 10 bis 15 Watt.
Quatsch.
Doch.
Rasierte Beine bringen so viel.
Ja, Mann, ich habe das zum ersten Mal jetzt auch erst gelesen. Also, ihr könnt uns jetzt korrigieren. Es gibt ja Kommentarfelder hier drunter. 10 bis 15 Watt, abhängig von der Geschwindigkeit und der individuellen Bedingung. Diese Einsparung kann besonders bei langen oder wettkampforientierten Fahrten einen spürbaren Unterschied machen. Mich haben jahrelang gefragt, warum rasierst du dir eigentlich die Beine beim Radfahren? Da habe ich gesagt, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es auf den Fotos besser aus.
Ja, also eine Radhose, die so ganz eng ist.
Ja.
Und dann kommen unten Haare raus. Das sieht auch einfach beschissen aus.
Ja, sieht einfach beschissen aus. Aber haben wir ganz am Anfang, wo wir Red Race gegründet haben, so die ersten ein, zwei Jahre, kamen wir halt einfach so vom Skateboarden und Surfen und so. Und dann war es natürlich unfassbar uncool, sich die Beine zu rasieren. Ich glaube es auch nach wie vor, dass es unfassbar uncool ist, sich die Beine zu rasieren. Aber ja.
Ich hab immer gesagt, es ist zum Massieren angenehmer. Weil wenn dir halt irgendwie so ein Physiotherapeut da die Haare so feste reindrückt und ausmassiert, dann tut es halt richtig weh. Und was halt wirklich was bringt, wenn du gestürzt bist früher, den Dreck einfach abzuwaschen.
Ja, okay, das kaufe ich, aber 99% der Hörer und Hörerinnen und ich auch selber haben noch nie eine Massage bekommen, professionell nach dem Training oder so. Deswegen diese Massage-Thematik, ich rasiere mir deswegen die Beine, ist ja lächerlich.
Aber 99% der Hörerinnen und Hörer haben auch rasierte Beine, da bin ich mir sicher.
Ja, kann sein.
Ist es eigentlich, wenn man jetzt so Red Race macht, man hat ja so eine Vorstellung davon, wie was cool wird. Und dann denkt man ja auch die ganze Zeit, das, was es dann wirklich cool macht, sind ja auch die Leute, die dann da sind. Und manchmal geht diese Vorstellung aber ja auch ein bisschen auseinander, ne? Also es passt dann gar nicht so zusammen. Dann, ich meine, dann sind die ganzen coolen Leute da, alle tätowiert, alle Käppi nach hinten gedreht. Und dann kommen die gar nicht so zwangsläufig, ne?
Ehrlicherweise ist das super interessant, weil wir hier auch gerade in einem Ort sitzen, wo auch Werbung viel gemacht wird. Und ich komme ja aus der Werbung. Und natürlich will jede Brand der Welt, nicht nur Red Race, nicht nur Triathlon Studio, Pushing Limits oder wer auch immer aus unserem Umfeld, will natürlich die coolsten Fans haben. Und wenn du Leute abbildest, versuchst du natürlich immer irgendwie coole Leute abzubilden. Und es gibt natürlich nicht nur coole Menschen auf der Welt, sondern es gibt natürlich auch Idioten und Arschlöcher, aber es gibt natürlich auch einfach Leute, die auf Fotos nicht so schön aussehen. Und das ist erstmal scheißegal, aber man versucht natürlich immer so ein Bild zu vermitteln. Wir bei Red Race, also jetzt, wenn wir die Folge hören, ist es ja schon ein bisschen her, haben ja einen Ride mit euch nach Kiel gemacht, 100 Kilometer so ein Charity Ride. Und natürlich kann sich da jeder anmelden. Und das war uns bei Red Race auch immer mega wichtig, dass sich jede anmelden kann und nicht irgendwie, dass so ein elitärer Haufen ist. Unser allererstes Rennen war nun mal glücklicherweise oder leider oder je nachdem, ich würde sagen glücklicherweise, auf einer Kartbahn in Berlin, wo wir so ein Elimination Race gemacht haben, Red Race Last Man Standing. Und das hat dann so ein bisschen auch die Tonalität für Red Race in den nächsten 10 Jahren ehrlicherweise gesetzt. Wir haben immer gesagt, boah krass, wenn wir das Event verkacken, dann sind wir direkt pleite und können zumachen. Gott sei Dank 10 Jahre später sitzen wir jetzt immer noch hier. 2014 haben wir uns ja gegründet. Aber das, auch da konnte sich immer schon jeder anmelden und auch schon jetzt mittlerweile immer bei unseren Rennen sind Leute wirklich auch in allen Klamotten da. Also es gab immer Leute, auch bei den ersten Red Races, die sind auf der Kartbahn mit einem Hollandrad gefahren zum Beispiel. Das fanden wir eigentlich auch mal mega geil. Die sind natürlich super krass rasiert worden von den krassen Fixie-Dudes, die da irgendwie dann natürlich super gut aus der Kurierszene kommen und da um die Ecken fahren können und einfach so saugut im Cornern sind. Aber das, die wurden eigentlich vom Publikum immer am meisten gefeiert.
Ich verstehe voll, was du sagst und ich meine, ich habe ja die paar Events jetzt auch schon mal gesehen und würde es auch unterschreiben und trotzdem glaube ich, in der Außenwahrnehmung ist das die vielleicht größte Challenge, dass Red Race eben nicht als so der elitäre Haufen wahrgenommen wird, wo alle doch schon mega ambitioniert sind, weil halt einfach auch richtig gut Rad gefahren wird und auch das Red Pack, das ist ja so semi-professionell auf jeden Fall von den Leistungen unterwegs, aber ich glaube, dass das, was du gerade sagst, das erlebt man, wenn man mal vor Ort war oder auch wenn man in einen Shop irgendwo kommt. Aber das ist nicht das Bild, was die Leute haben, die eben noch nicht vor Ort waren, glaube ich nicht.
Ja, also das, ich habe dir von Anfang an gesagt, ich finde die Idee, einen Podcast zu machen für Red Race super, super cool. Wir haben die Idee von dem Redcast, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren bei mir im Kopf. Und das war eigentlich immer so ein Ding, was wir immer machen wollten, um halt tiefer zu erklären, was wir machen. Und das wird sich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren, who knows, auch weiter fortsetzen. Das heißt, wenn wir auch Kommentare von euch kriegen, Fragen von euch kriegen, wenn wir Events erklären, wenn wir erklären, was wir alles so machen, ist der Podcast hier mega geil. Könnt ihr euch auf die Ohren ballern, fahrt 2 Stunden Training und hört irgendwie, was wir so machen und versteht dann überhaupt, wie das alles zusammenhängt, weil ganz oft rallen die Leute gar nicht, was Red Race alles bedeutet und was da alles so mit drin ist. Also du gehst irgendwie in Berlin oder in Hamburg zu uns in Laden, kaufst ein Fahrrad, lässt dir das einstellen, gehst wieder raus und dann steht der gleiche Kunde 4 Monate später im Laden und sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass ihr auch Radreisen oder Events macht. Ja doch, dann steht der gleiche 4 Monate später sagt, ja krass, ich wusste gar nicht, dass ihr einen YouTube-Channel habt. Und dann denkst du so, yo, crazy, das wissen eigentlich die Leute gar nicht, wie das alles zusammenhängt, weil eigentlich kein Mensch auf den Linktree da bei Insta klickt und sieht, oh, die 10 Sachen machen die alle. das ist nach wie vor unsere Aufgabe, nicht als elitärer Haufen rüberzukommen. Und das versuchen wir eigentlich auch immer. Interessante Side-Stories da auch, dass die Leute uns eigentlich immer gesagt haben, also wenn du jetzt so Fritz und Ruben nimmst, hier sind so zwei von uns aus dem Team, vom Red Pack, zwei Freunde von mir, die im Team sind, und würde ich sagen, du bist der Triathlon-Experte mit die besten Langstreckenathleten, Amateure sind, die der Triathlon so zu bieten hat, dann haben die Leute immer so kommentiert, auch wenn Kai dann so als besser Fixgear-Fahrer, so als auf jeden Fall besser Deutscher unterwegs ist, haben die gesagt, wir wollen euch auch mal scheitern sehen. Wir wollen nicht immer nur so Videos sehen, wo ihr immer nur so super geil wie bei allen Influencern und was weiß ich, irgendwelchen Leuten.
Und seitdem bist du mit am Start.
Seitdem darf ich auch mitfahren. Nee, seitdem zum Beispiel, dann Kai hatte so ein Ding vor, von hier nach da heißt der Film, gibt's bei YouTube. Könnt euch angucken, der war einfach Schnapsidee. Ich will im Winter, also da fängt es schon mal an, wie kann man so eine bescheuerte Idee haben, von München nach Hamburg fahren und in.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, Gravelbike, unsupported, also Kamerawagen ist dabei, er nimmt von denen nichts an, keine Getränke, nichts zu fressen. Also die kommunizieren natürlich, aber die Jungs haben im Wagen gepennt und Kai hat einfach daneben irgendwie in so einer Hütte, in so einem Shelter gepennt. Und der wollte das in one go fahren. Könnt ihr euch angucken bei YouTube. Ich muss das jetzt spoilern, weil sonst kann ich die Geschichte jetzt nicht erzählen. Aber wirklich, ich weiß nicht, ich glaube 50, 100 Kilometer vor Hamburg hat er halt einfach aufgegeben. Der lag da im Supermarkt irgendwie neben so einem Wagen da irgendwie, so einem Einkaufswagen. Hat schon wieder angefangen zu regnen, ihm war alles kalt, alles tat weh und er konnte einfach nicht mehr weiter und gesagt, okay, das Projekt ist gescheitert, ich schaffe das einfach nicht. Und als wir das Screening gemacht haben, du warst ja auch da, hast den Film geguckt da in Hamburg, die fanden eigentlich alle, und die Kommentare unter dem Video, die sagen eigentlich alle, voll geil, dass du das dann so ehrlich warst und hast es nicht durchgezogen. Und das war jetzt nicht so dieser Film, hey, super geil, ich habe mega Spaß gehabt, ich habe hier wieder was Krasses geschafft, was keiner schafft, sondern er hat einfach gesagt, ich habe es nicht geschafft. Und eigentlich war das super ehrlich und super cool. Und wir versuchen immer in den Videos, die wir jetzt seitdem machen, auch immer auch die ehrliche Seite zu zeigen, wie scheiße auch das manchmal ist. Jetzt ist der gegenteilige Fall, jetzt sagen die Leute, jammert nicht so rum. Aber so jetzt zum Beispiel das 96 Hours haben wir auch nicht geschafft. Ne? So Sachen. Ne?
Ich glaube, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik.
Dumm kommentiert.
Dumm kommentiert.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, weil genau. Die Rubriken sind ja jetzt alle zum ersten Mal dabei. Wir haben unterschiedliche, die kommen in den nächsten Episoden immer mal wieder. Also nicht jede Rubrik in jedem Podcast, aber immer mal wieder. Und dumm kommentiert, da geht es darum, wir suchen uns irgendeinen dummen Kommentar aus Social Media raus und kommentieren den dann auch dumm. Und du hast einen von YouTube oder von Instagram?
YouTube habe ich gerade raus.
Okay, lese mal vor. Und sag mal, wozu kam der? Was war das?
Also ich liebe diese Kategorie jetzt schon. Wir lesen mal nicht vor, wer das immer macht, ne? Die Kommentare. Also
Namen.
Die Namen nicht. Könnt ihr euch heraussuchen. Sie sind entweder von YouTube, also von irgendeinem von unseren Social Media Channels. Der hier ist jetzt zum Red Race Fixed 42. Und wir können einfach immer einen aktuell aus der Woche nehmen, weil ich schwöre dir, es sind sehr, sehr viele dumme Kommentare immer dabei.
Fixed 42, das Fixgear-Rennen in Berlin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist nicht zum Fixed 42-Rennen. Ich glaube, sondern der ist zu dieser Trainingsfahrt, die es vorher gab. Aber lies erstmal vor, dass die Leute verstehen, worüber wir jetzt sprechen. Also lies erstmal den Kommentar vor zu einem Video, wo es um Fixgear-Fahrradfahren ging.
Da ist nichts dran krass oder geil, sondern einfach nur bescheuert. Die Polizei hätte gleich alle eure Räder beschlagnahmen sollen, die dann am nächsten oder übernächsten Tag abzuholen wären, weil sowas gegen die Verkehrsregeln oder Verkehrsordnung verstößt.
Polizei ist auch dein Lieblingsthema, glaube ich. Ne?
Liebe
ich. Ich freue mich jetzt richtig, mit dir darüber zu sprechen, weil ich kann dir jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da sind wir uns in ganz vielen Sachen nicht einig.
Also, es geht um das Video zum Fix 42. Da gibt es, bevor es das Rennen gibt, by the way, auf abgesperrten Straßen, vom SCC in Berlin professionell abgesichert, abgesperrt, Polizei, Almfurz und Feuerstein. Da jagt uns die Polizei mal nicht, sondern die fährt vor uns her und macht die Straße frei. Das ist schon mal der erste Punkt, dass natürlich das alles abgesichert ist und deswegen nicht 500 Irre auf einem Fixed Gear Fahrrad, das ist ein Trackbike ohne Bremsen und auch keine Frontbrakes, nichts. So, ne? Also das Rennen ist abgesperrt und am Tag vorher machen wir immer so einen riesen Group Ride, wo quasi dann diese 400-500 Teilnehmer, die dann aus der ganzen Welt kommen, die kommen auch mittlerweile auch für diesen Group Ride. Weil wir fahren dann so 40 Kilometer durch Berlin und das ist wirklich eine Touri-Führung, auf dem Fixie durch Berlin. Machen wir natürlich alles ungenehmigt. Und die letzten Jahre hat sich es immer so dargestellt, dass irgendwann recht schnell dann die Polizei auf diese Straßensperrung in Berlin aufmerksam wird, weil natürlich kein Mensch mehr durch Berlin Auto fahren kann.
Also diese Blockade, die ihr verursacht.
Ja, es ist wie eine Critical Mass eigentlich dann nur selber von uns initiiert. Und oft schließen sich dann auch noch einfach Fahrradfahrer an, weil die denken, ach, ist ja schön hier heute die Critical Mass. Und dann kommen irgendwann die Polizei und sagen so, was macht ihr ja eigentlich? Und dann sagen wir, ja, wir sind hier irgendwie, morgen ist ja Velo City, wir machen hier in Berlin so einen kleinen Group Ride. Ja, das sind aber ein bisschen viele Leute. Wer organisiert denn das eigentlich? Wir so, ja, keine Ahnung, wir haben uns ja auch nur angeschlossen, wir sind hier zufälligerweise nach vorne gespült worden. Ja, okay, dann Ausweise bitte. Wieso jetzt ja von allen 500 oder was? Und dieser Typ, dieser Kommentar regt sich halt dann darüber auf, dass wir halt dann natürlich abfeiern, dass so viele Leute aus so vielen Nationen zusammenkommen und zusammen Fahrrad fahren. Und wir fahren da ja mit 15 km/h, ist halt also super entspannt.
Aber man muss ja sagen, die Fahrräder sind ja nicht erlaubt im Straßenverkehr. Also das ist ja das Ding, der Kommentar ist dumm, aber er ist ja nicht falsch. Also er hat ja eigentlich recht mit dem, was er sagt. Ich glaube, wir können da richtig gut jetzt drüber diskutieren. Also würdest du sagen, grundsätzlich hat er recht, ja, die Räder sind nicht erlaubt und eigentlich darf ich damit nicht auf der Straße fahren, oder würdest du da schon widersprechen?
Ja, gut, also ich kann immer nur sagen, ich habe noch nie erlebt, dass, wenn ich irgendwie einen Verkehrsunfall gesehen habe oder irgendwie, da stand noch nie einer mit dem Fixie. Also ich zum Beispiel, als ich einen Fixie zum ersten Mal gefahren bin, 2014, habe ich mich draufgesetzt und habe erstmal 50 Runden um den Block gemacht zu Hause, weil ich erstmal checken musste, wie man bremst. Und sobald du auf dem Fixie sitzt, fand ich, saßt du schon mal auf dem Fixie?
Noch nie.
Alles klar, das machen wir auch noch. Machen wir Video. Bocki, das erstmal Fischmarkt runter, Fixie. Du hast so Schiss, weil
direkt
du
in die Elbe.
Du kannst das, ja, safe. Du kannst es halt nicht stoppen, dieses Scheißfahrrad. Und du musst so sicher sein, bis ich mich überhaupt getraut habe, da hatte ich einen Weg damals an der Alster entlang, das war voll der Highway, dann hier in die Richtung zur Hafen City, da musst du Skills haben, um überhaupt dieses Fahrrad beherrschen zu können. Also kein Mensch setzt sich auf ein Fixie und fährt einfach nur los, sondern du musst es erstmal beherrschen und dann checken, was passiert, wenn ich nicht bremsen kann. Und deswegen hast du deine Surroundings viel mehr im Kopf und siehst überall, was passiert, und du bremst auch viel vorausschauender als auf einem normalen Fahrrad. Also ich denke, dass 75-jährige E-Bike-Fahrer eine 1000-mal größere Gefährdung für den Verkehr sind als 20-jährige Fixie-Fahrer. So, deswegen, ja, er hat theoretisch recht. Und wenn wir hier in Hamburg nach Stellingen zur Radbahn gefahren sind, immer komplettes Stress, Einteiler und irgendwie ein Trackbike, da standen wir auch super oft neben dem Bullen irgendwie an der Ampel gucken und dann sagen die auch nichts. Die checken dann ja auch nicht, dass direkt keine Bremsen dran sind. Also er hat theoretisch recht, aber dieses Aufgerege, ja, Fixies sind nicht erlaubt, ist halt schon am Ende ein bisschen dumm.
Ja, ich glaube auch deswegen ist es dann richtig in der Kategorie dumm kommentiert. Aber trotzdem, das Thema so Polizei und Regeln, das ist auch nicht dein Lieblingsding, ne? Du hast es schon, also ich will nicht sagen, du hast Schwierigkeiten, dich an Regeln zu halten. Aber du findest Regeln auch jetzt nicht besonders gut, wenn du sie nicht verstehst.
Erzähl mal die Geschichte, Bocki, wie du dich nicht an die Regeln gehalten hast und Death Pedal organisiert hast. Also wir müssen vielleicht auch mal zurückgehen, damit ihr auch nochmal versteht, weil ich habe mir das mal versucht zusammenzupuzzeln. Wie ging es denn bei dir weiter, als du quasi, was hast du gemacht, Abi in Düsseldorf oder was?
In Rating, ja.
Rating.
Direkt bei Düsseldorf.
Und dann, wie ging es weiter? Dann warst du Triathlon-Profi oder was?
Ich habe ein FSJ gemacht erstmal an so einer Grundschule. Da war ich dann 3 Stunden am Tag und habe Sport mit den Kindern gemacht, die nicht mal rückwärts laufen konnten, so in der 3. Klasse.
Mhm.
Und habe parallel halt eigentlich nur Sport gemacht. Dann
Triathlon
gemacht und das dann auch so, ja, semi-professionell. Und als das dann vorbei war, habe ich gedacht, ich will das jetzt mal weiter probieren und habe dann so ein Fernstudium gemacht. Relativ schwindelige Angelegenheit. Ich bin dann Sportmanagement-Diplom gemacht, aber ich meine Fernstudium, also du weißt, wovon ich rede. Und habe dann alles Mögliche irgendwie ausprobiert. Also so immer den Sport gemacht. Also das war so die Konstante. Und das war mir aber immer zu langweilig, nur Triathlon zu machen, und habe dann immer so kleine Nebenprojekte gestartet. Und eins davon war eben Death Pedal in Düsseldorf mit einem Kumpel, der inzwischen, ich glaube, Marketingleiter bei Giant geworden ist. Und wir haben auf dem Messeparkplatz direkt am Fußballstadion, direkt an der Arena von Fortuna Düsseldorf, so ein Fahrradrennen organisiert, halt irgendwie so wie so Drag Racing, also One-on-One und dann wie so ein Turniermodus einfach los, und der Gewinner kommt eine Runde weiter. Und das ging los, gleich beim ersten Mal waren irgendwie 11 Leute dabei, beim zweiten Mal waren es irgendwie 60 und beim dritten Mal waren es fast 200 Leute.
Das müsste so 2011, 12, 13 oder so gewesen sein, kann das sein?
Ich glaube, das war tatsächlich ungefähr ein Jahr, bevor Red Race dann gestartet ist. Und
also sprich 2013. 13, ja.
So, genau. Und
das war das mit 200?
Ja, und das ging in Düsseldorf los und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, okay, wenn es in Düsseldorf gut ankommt, dann geht vielleicht auch noch woanders was. Und dann haben wir, weil so eine Gruppe aus Duisburg dabei war, auch in Duisburg im Medienhafen was gemacht und das ist halt auch dann direkt richtig in die Hose gegangen. Und dann war am gleichen Tag wie Duisburg, haben wir auch Hamburg gemacht an so einem Elbdeich draußen. Ich war in Hamburg und in Duisburg hat das dann ein Kumpel gemacht einfach. Und da ist einem Fixie-Fahrer im Zielsprint die Kette gerissen und dann ist der halt ungebremst in eine Wand reingefahren und wirklich mit Rettungshubschrauber, Rettungseinsatz und allem drum und dran und nicht genehmigte Veranstaltung. Ne? Also das ist passiert und dann zack, alle waren weg, weil jeder wusste auch Bescheid, okay, jetzt ist hier was passiert und das ist richtig gefährlich und der hat es zum Glück gut überstanden. Ist nicht schlimmer, was passiert, aber es war trotzdem hoch aufregend. Das war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe.
Danach ja, genau. Ich weiß nämlich noch, dass wir 2014 dann Red Race gegründet haben. Da haben wir schon so ein bisschen geguckt, was gibt es sonst so. Und Death Paddle hat man dann gefunden. Und bei uns gab es ja ein ähnliches Format, das hieß Red Race Battle.
Einige das war das erste richtige Ding von Red Race. Also das erste, was ich so richtig mitbekommen habe, irgendwie mit Startrampe und Bengalos schon und sowas.
Ja,
Tanja
mal,
Erath war doch dann auch direkt am Start.
Tanja war auch dabei. Für alle, die es nicht wissen, die ist dann bei uns so 15, 16, 17 aufgetaucht. Ist in der Fixie-Crew im Ruhrgebiet Fixpot mitgefahren und hat dann über dieses Swift-Programm, diese Swift Academy, sich wirklich einen Profi-Status erarbeitet. Was irgendwie auch
Canyon SRAM, ja.
Canyon SRAM, was irgendwie auch eine geile Story ist, ne? So vom Fixie-Fahrerin zur Profi-Athletin.
Die hat früher auch Triathlon gemacht.
Ja, I know. Die, Aloha Racing oder so
hieß, Racing Aloha,
hießen
ja.
Die Girls, ja. Und da haben wir dann Death Paddle gefunden 2014, als wir Red Race gegründet haben. Da dachte ich so, was ist jetzt eigentlich da passiert? Und dann hat man euch halt nicht mehr gefunden oder dich. Und dann hast du Schiss gekriegt, bist abgehauen.
Ja, ich habe es dann sein lassen. Chris hat das dann noch weitergemacht. Dann gab es noch irgendwie eine Finalveranstaltung auf der Rhein, also wirklich am Rhein entlang in Düsseldorf. Super viele Zuschauer, war echt richtig viel los. Und dann ist es halt auch schnell so, wenn eine Idee klein anfängt und sich dann so von sich selber aus entwickelt und größer wird, dann gibt es immer den Punkt, wo du sagst, mache ich das jetzt irgendwie weiter und mache ich es richtig? Dann brauchst du aber direkt auch Leute, mit denen du es machst. Oder sagst du, ja, das ist jetzt für so ein Side-Projekt auch einfach zu groß und ich lasse es lieber sein. Und so war es dann, das war einfach dann zu groß und dann ist es eingeschlafen und war weg.
Und was hast du aus dieser Death-Pedal-Zeit gelernt für später? Jetzt hast du Beast organisiert und ja noch viele andere Sachen organisiert. Was hast du daraus gelernt? Was hast du mitgenommen?
Ich würde sagen, das Hauptding ist, dass man immer weniger braucht, als man denkt, damit man eine richtig gute Veranstaltung mit hinbekommt, die irgendwie einen eigenen Charme hat. Also das Problem ist ja, wenn du jetzt mittlerweile dir die Eventlandschaft anguckst, es ist halt immer Riesenbrimborium. Und dann denkt man auch automatisch, man muss ein Riesenbrimborium veranstalten, damit das eine geile Veranstaltung wird. Und eigentlich reicht es schon, wenn du dich immer so aufs Wesentliche konzentrierst. Und ich meine, wenn ich jetzt Fix42 in Berlin angucke, da ist vorm Shop auf eurem Parkplatz ein bisschen was aufgebaut und am Ende macht es dann aber irgendwie ja das aus, die Leute, die dann da sind. So, und das ist im Kern die Szene. Das ist wirklich der Hardcore-Kern. Und das war jetzt bei den Death Paddle-Rennen damals auch so. Ganz am Anfang kommen halt auch wirklich nur die Leute hin, die da richtig Bock drauf haben. Und beim Beast jetzt in Ratzeburg war es auch so. Da weiß erstmal niemand, was mit anzufangen und man hört irgendwie einen Triathlon und besondere Distanzen, aber man hat von Anfang an gemerkt, das ist halt wirklich 100% im Kern nur Triathlon. Und auch da, ich meine, klopft das Ding ab, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel dran gewesen. Es gab irgendwie einen Community Run, einen Community Ride, eine gemeinsame Offenwasserschwimmeinheit und dann den Triathlon-Schwimmradfahren laufen. Wir hatten nicht mal eine professionelle Beschallung, weil der Typ, der die Beschallung machen wollte, ein paar Wochen vorher angerufen hat, gesagt hat, ja, wir sind gerade 50.000 Euro Equipment geklaut worden vom Hänger. Guckt bitte, wie ihr es hinkriegt. Und dann hatten wir halt drei so mobile, mit Akku geladene Boxen da stehen. Hat trotzdem funktioniert, es war trotzdem gute Stimmung und für die letzten zwei Zielanläufe waren die Akkus dann leider leer und es hat trotzdem geklappt, dass alle geklatscht haben, gute Stimmung gemacht haben und die letzten auch gefeiert haben. Und ich glaube, das ist es. Also wirklich krass viel braucht man eigentlich gar nicht, damit es am Ende ein besonderes Erlebnis für die Leute wird.
Red Race Insider.
Was braucht man für ein richtig gutes Event? Red Race Insider. Bocky hat jetzt gerade schon ein bisschen schwadroniert, was er aus Death Paddle und Punkrock organisierten, nicht genehmigten, lizenzierten Veranstaltungen braucht. Ich könnte euch jetzt, da können wir mal vielleicht sogar eine eigene Folge draus machen. Was braucht man, um ein cooles Rennen zu organisieren? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das so viele Sachen sind. Und uns haben
ich hätte gesagt, man braucht fast gar nichts.
Also nee, aber so, ich kann jetzt so, ich sag dir mal drei Gedanken. Bei Bockys Beast gab es bei der Siegerehrung, könnt ihr bei YouTube gucken, der Film ist ja jetzt raus, hat Fritz für seinen dritten Platz eine Socke bekommen. Ja?
Und einen Blumenstrauß.
Und einen Blumenstrauß. Kein Mensch startet bei irgendetwas für Preise. Wir haben bei Red Race von Anfang an gesagt, wir zahlen keine Antrittsgelder. Wer sich bei uns anmelden will, der muss einfach das Startgeld zahlen, egal wer es ist. Und das war dann ja auch mal Fabian Cancellara, Olympiasieger, Zeitfahrweltmeister, Weltmeister.
Oh, den würde ich gerne mal im Podcast treffen, fällt mir gerade ein.
Kein Problem.
Okay, weiter im Takt.
Und wir haben bei Red Race zum Beispiel von Anfang an wollte ich, dass die Leute die gleichen Preise kriegen. Also das männliche Podium kriegt genau 1:1 die gleichen Preise wie das weibliche Podium. Das war mir mega wichtig. Und mir war auch wichtig, dass die Preise da mega, mega gut sind und besser als eine Socke und ein Blumenstrauß. Also bei Red Race gibt es immer Minimum eine Oakley und es gibt auch ganz oft noch eine Shake Dry von Gore und irgendwie einen Laufradsatz von DT Swiss. Und mir war das immer wichtig, die Partner da zu fragen, könnt ihr uns was geben, damit wir das Podium geil ausstatten. Dann haben wir irgendwann gelernt, wir wollen nicht nur das Podium belohnen, sondern zum Beispiel bei der Red Race Tour de France gibt es auch Foto of the Day. Da kriegt das geilste Foto, was mit Hashtag Tour de France ist, kriegt irgendwie noch eine Oakley geschenkt. Es gibt irgendwie alle möglichen Seitenpreise und trotzdem haben wir gelernt, die Leute starten nicht dafür. Das ist fuck egal, was es für Preise gibt. Und ich finde, es gibt ganz viele so Kleinigkeiten, zum Beispiel die Location. Wenn wir jetzt Anfragen kriegen, könnt ihr bei uns ein Red Race machen. Und ich schwöre euch, können wir auch mal vorlesen unter dumm kommentiert, könnten wir eine Rubrik machen, dumm geschickt, weil wir kriegen so viele Anfragen. Jo, ich habe hier einen Parkplatz in, Schweinfurt, könnt ihr da mal ein Red Race-Event machen. Allerdings eine Off-Location zu nehmen, wo nichts los ist, und das kann noch so geil sein, das kann ein Parkdeck sein in New York City. Wir müssen da ja die Leute irgendwie hochkriegen. Also die Leute müssen wissen, dass da ein Rennen ist. Und wir haben so viele Veranstaltungen gemacht, die wir in Sand gesetzt haben, weil wir nicht gecheckt haben, da ist ja niemand. Und dann müssen irgendwie organisch auch Leute sein. Dann haben wir gelernt, eine Crit-Szene gibt es zum Beispiel in Amerika und UK. Da ist das super, super ein großes Ding, im Kreis zu fahren. In Deutschland leider nicht mehr, weil das waren so die Nachkriterien nach der Tour de France 1997. Da haben die immer so Jan Ulrich, Erik Zabel, die sind dann irgendwie nach hier zu dir ins Ruhrgebiet.
Rating war genau. Riesig.
Rating war riesig, Oberhausen war riesig, da gab es eine riesen Crit-Szene, vielleicht hört einer aus dem Allgäu zu, da gibt es ja jetzt noch Kempten Allgäu, die Crit-Boys, das ist eine riesen Szene.
Crit-Deutsche Meisterschaften auch im Allgäu jetzt.
Genau, aber eigentlich interessiert das einen Kreis, der ist noch kleiner als die Fixie-Szene. Das ist wirklich winzig. Und wenn wir jetzt einfach nur einen Crit hier in Hamburg machen würden, auf der Mönckebergstraße, Samstagabend, wird kein Schwein kommen, weil das einfach hier in Deutschland dafür keine Szene gibt. Und so viele von diesen Learnings, wo kriegt man Gitter her, was kann man die Städte fragen, braucht man eben keinen Hubschrauberlandeplatz, aber braucht man einen, braucht man Genehmigung, ja oder nein? Die Frage war ja ursprünglich mal, wie findest du Polizei und Regeln? Die finde ich erstmal super scheiße und wir hätten so, so viele Sachen nicht gemacht, wenn wir nicht einfach auf die Regeln geschissen hätten. Deswegen auf Regeln scheißen, zu einem gewissen Grad, bis wann geht das und wann geht das nicht mehr.
Kommt immer auf die Regel an.
So. Genau, also so Hubschrauberlandeplatz würde ich zum Beispiel sagen, ist meistens Quatsch, weil wenn wir zum Beispiel 120 machen und da ist eine 60 Kilometer Rundkurs, der ja zweimal befahren wird, dann muss ja eh letztendlich überall der Hubschrauber landen können, theoretisch, wenn da was Schlimmeres ist. Deswegen könnten wir eine eigene Folge machen, was brauchen wir für ein gutes Event.
Aber dann lass uns doch das Biest mal eben nehmen und ich stelle dir die Frage, wie würdest du ein geileres Event draus machen?
Da haben wir ja schon drüber diskutiert, das können wir jetzt ja
hier... Weil wir können ja sagen, dann gibt es halt nächstes Jahr bessere Preise.
Es interessiert ja eben keinen. Die Socke interessiert keinen. Ich fand das super sympathisch, ehrlicherweise. Das wollte ich jetzt mal positiv sagen. Ich fand das super sympathisch, als ich auf der Story gesehen habe, wie Fritz eine Socke zugeworfen bekommt. Also da kommt jetzt nicht irgendwie der Bürgermeister, schüttelt ihm die Hand von Ratzeburg und sagt, sehr geehrter Herr Ferner, herzlichen Glückwunsch, ich muss gleich noch zur Minigolf-Siegerehrung. Sondern er sagt einfach so, hier, Fritz Ferner, du hast eine Socke. Die schmeißt ihm aber Sockensiegel einfach so zu oder irgendwer.
Ich weiß nicht. Ja,
so eine Socke zugeschmissen bei der Siegerung. Das fand ich schon so geil. Und das hat ja auch den Charme der Veranstaltung ausgemacht. Und ich denke, dass, wenn wir es richtig machen, könnte das Biest irgendwann in Jahren sein, dass die Leute sagen, weißt du noch, bei der ersten Biest-Veranstaltung, da wurden die Socken noch aufs Podium geworfen.
Ja.
Also das war das mega Geile an der Veranstaltung. Sound habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass da euch eine Anlage fehlt. Also das war super geil. Aber es waren so, ich zum Beispiel, mich hat es genervt, dass da diese üblichen Kampfrichter waren, die ich aus den letzten Jahrzehnten noch kenne und mir sagen, wie ich den, durch welchen Zaun ich gehen darf und wo ich nicht hergehen darf. Und das Beast fühlte sich aber eigentlich eher an wie so ein Community-Event, wo erstmal alles open und offen ist. Und dann stehen da so Leute mit so einem Poloshirt wie in 90er Jahren und sagen dir, das ist hier die Regel für Helm zu machen und so weiter und so fort. Und eigentlich waren das ja Hardcore-Triathleten, die alle mega Bescheid wussten. Mega sympathisch dann auch wieder, als dann irgendeiner gesagt hat, naja, ich würde gerne meinen Helm bei einem Riders-Briefing eigentlich schon ans Fahrrad machen. Warum muss ich den denn in den Beutel machen? Dann kann ich den am Fahrrad schnell anziehen. Meinte Sebi Kienle, ach, die Regel streichen wir mal direkt. Also mach das einfach ans Fahrrad. Das war dann wieder geil. Und dann konnte irgendwer von euch den Kampfrichtern sagen, nee, die können das ruhig ans Fahrrad machen. Ich zum Beispiel hatte dir ja gesagt, die Kampfrichter und dieses ganze Gedöns aus dem Triathlon müsstet ihr eigentlich ganz anders angreifen, offener machen, freundlicher, noch freundlicher. Die waren ja freundlich, aber die Regeln selber schreiben quasi.
Ich glaube, was halt wichtig ist, ist so, ich verstehe es einerseits, andererseits glaube ich trotzdem, gerade so im Triathlon ist es ein Sport, da geht es immer darum, auch gerade den Kompromiss zu finden mit dem Verband und mit den Offiziellen, weil wirklich Triathlon ist ein Sport, den stellt man sich cooler vor, als er eigentlich ist. So. Und auch, ich glaube, im Triathlon wäre es viel, viel, viel schwieriger, so das zu schaffen, dass man sagt, man macht den Sport jetzt cooler. So, weil die Triathleten, die wollen schon Regeln und die wollen auch sehr klassische Abläufe. Das habe ich jetzt bei den Distanzen gemerkt. Weißt du, ja, wir machen eine Langdistanz mit einem Format, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. 3 Schwimmen, 120 Radfahren, 30 Laufen. Und viele haben gesagt, ja, ich will lieber entweder eine klassische Mitteldistanz oder eine klassische Langdistanz. Die wollen sich dann auch vergleichen. Und wenn sich das Rennen so sich selbst überlassen wäre, dann würde das mehr Leute abschrecken als anziehen. So, das ist, glaube ich, der große Unterschied im Triathlon. Und was ich dann interessant fand, als wir darüber gesprochen haben, den Gedanken, wie kriegt man es hin, so den eher angestaubten Verband cool zu integrieren. Also schaffen wir es, dass die halt von uns ein Shirt bekommen, dass die sich auch Teil von der Veranstaltung fühlen und eben nicht als diejenigen, die das hier irgendwie nur maßregeln und den Leuten irgendwie wie die Klugscheißer gegenübertreten, auf eine freundliche Art und Weise, sondern dass man halt sagt, so, ey, ihr gehört auch dazu, ihr seid Teil davon, dass das hier eine coole Veranstaltung wird und machen das alle miteinander. Und dafür müssen die aber auch ja wirklich so integriert sein und eben nicht mit ihrem Verbandspolo kommen. So sehe ich das eher. Aber hatten wir auch drüber gesprochen, das finde ich auch interessant und bin ich auch gespannt, wie uns das in der Zukunft gelingt. Ich glaube, du bist gut darin zu sagen, was wird gemacht, was ist das Ziel? Und ich habe dann mir schon gedacht, ja, vielleicht geht es bei mir darum, dann immer noch mal zu überlegen, ja, wie kriegen wir das denn hin?
Ja, ich formuliere es mal, wie Jan immer sagt. Jan ist mein Partner bei Red Race, der Geschäftsführer ist. Der sagt immer, du gehst halt mit dem Kopf durch die Wand. Also damit meint er jetzt mich. Und ich muss dann hinterher eigentlich so ein bisschen die Scherben aufkehren, wie du dann wieder durch die nächste Scheibe gelaufen bist. Und dann sehen wir zu, dass es irgendwie funktioniert. Die Mischung macht's. Also wir haben eigentlich mittlerweile in 10 Jahren jetzt echt wirklich einen super guten Umgang gefunden. Und da bist du auch eher auf Team Jan, glaube ich.
Also, ja, stell dir mal vor, es gäbe zweimal ein Ingo. Dann wär ja alles nur noch drüber fällt.
Also gibt es auf jeden Fall auch, aber nehmen wir mal das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir haben das im Cycling ja schon durch. Der BDR, Bund Deutscher Radfahrer, gestern haben wir uns gefragt, lebt Rudolf Scharping eigentlich noch? Kommentiert es gerne mal unten. Ich würde es gerne mal wissen, gibt es den eigentlich noch? Macht er irgendwas? Da haben die BDR-Boys uns die Lizenzfahrer, die sich bei Red Race angemeldet haben, in den ersten 2 Jahren einfach Sperren ausgesprochen. Also wir haben dann natürlich auch Formate gemacht, die gibt's gar nicht. Also Red Race Battle, ein Red Race Bergfest in Frankfurt, eine Tour de France und ein Last Man Standing. Dann haben sich Fahrer und Innen aus Deutschland angemeldet mit einer Lizenz, die du dir ziehen kannst, die du brauchst, wenn du ein Lizenzrennen fahren willst und dich da auch entsprechend professionell vergleichen willst. Und der BDR hat dann einfach gesagt, ja, wenn ihr euch da anmeldet, dann sperren wir euch. Dann dürft ihr das Jahr nicht mehr irgendwo anders bei Lizenzrennen fahren, wenn ihr bei so einem Spaßrennen hier mitfahrt. Und da haben wir dann so quasi, ja, so hart Positionen gegengezogen und die Community hat dann auch eigentlich damals schon, irgendwie damals bei Facebook, dann ging es, ja, war eigentlich alles bei Facebook noch, da ging es dann richtig los, ne, so von wegen, das ist hier ein Spaßrennen. Und wir haben es dann geschafft, dass 2015 die Regel insofern geändert wurde, dass die gesagt haben, naja, Red Race wird eher so verglichen, wie wenn ein Lizenzfahrer ein BMX-Rennen fahren würde. Stört ja keinen. Dann werden die Leute nicht gesperrt, die bei uns mitfahren. Jetzt werden sicherlich auch viele zuhören, die auch Red Race 120 gefahren sind und auch sicherlich viele, die eine Lizenz haben. Hat euch irgendeiner bei der Anmeldung gefragt, habt ihr eine Lizenz? Nein, eben weil es einfach niemanden interessiert. Und das wäre cool, wenn wir das für Triathlon auch schaffen würden. Ist ein großes Ziel, Aber ich fände es eigentlich cool, wenn es Lizenzen parallel geben kann in einer freundlichen Welt und man einfach Spaßrennen wie das S-Grail von Frodeno. Kleiner Spoiler, mit dem reden wir auch fürs Studio. Du fährst ja nach Girona, guckst dir das mal an. Wir waren ja schon zweimal am Start. Und da starten ja auch die Leute beim Triathlon im Hawaii-Hemd. Mhm. Da sieht man ja auch, scheint anzukommen, die Leute haben Bock drauf und es muss nicht immer ganz so bierernst genommen werden.
Wäre eine Frage, was würde Sebi Kiene machen?
Was würde Sebi dazu sagen?
Also die Überlegung hinter der Rubrik ist, dass wir unsere guten Freunde rangezogen haben. Immer wenn wir nicht weiter wissen, schicken wir denen eine Sprachnachricht, wenn wir über irgendwas diskutiert haben oder uns irgendwas gefragt haben und fragen halt, was hätten sie gemacht, was würden sie dazu sagen, wie ist die Meinung, wie ist deren Entscheidung und uns einfach Rat zu holen. Und jetzt für die erste Episode haben wir mal drei unterschiedliche Leute angefragt und ich würde sagen, wir fangen mit Sebi Kiene an, weil dazu gab es schon den Einspieler und dann machen wir nachher noch mit jemand anderem weiter. Und die Sprachnachricht, die rausging an Sebi, das war folgende.
Wir haben mitbekommen, dass Dirk Nowitzki irgendwie seine Fingerfertigkeiten verbessert hat, weil er von seinem Trainer gesagt bekommen hat, er soll ein Instrument lernen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und rausgefunden, dass es die These gibt, dass Triathlon-Profis besser werden, wenn sie richtig gut Violine spielen können. Da wäre jetzt die Frage, was würde Sebi dazu sagen?
Schwachfug, oder? Also das glaube ich nicht. Also wenn du so viel Zeit hast, gut Violine zu lernen, also man sagt ja irgendwie, du musst so knapp 10.000 Stunden investieren, um in irgendwas wirklich gut zu werden. Und Violine lernen, da bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie 12.000 Stunden. Also die würde ich, glaube ich, dann lieber in Zugseiltraining investieren. Da wären sie besser aufgehoben. Also rein prinzipiell denke ich schon, dass es Sinn macht, auch andere Dinge irgendwie zu lernen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir im Kader früher so Knotenwettbewerbe auch gemacht haben. Also sprich, du rennst irgendwie in so einer Staffel drin, in der Sporthalle und musst dann immer wieder so ein Seil irgendwie komisch und so einen Pfosten knoten. Und das, glaube ich, ist schon sinnvoll, also sich auch konzentrieren zu können unter Belastung, motorisch gut zu werden, vielleicht auch ein gewisses Rhythmusgefühl zu haben, aber das, glaube ich, ist eine Ente. Also ich glaube, das ist besser in normalen Training investiert. Und wenn dir wirklich so langweilig ist, dass du nebenher noch richtig gut Violine lernen kannst, dann lernst du lieber Spanisch. Dann kannst du dich mit deinen spanischen Doktoren unterhalten.
Das finde ich sehr gut. Also es stimmt natürlich nicht. Wir haben uns ausgedacht mit der Violine, aber ich finde natürlich super geil, wie ernst er versucht, das auseinanderzunehmen. Und ich finde auch sehr gut, dass es trotzdem Knotenwettbewerbe im Kader gab.
Ja, witzig.
Das ist ja schon, das zeigt ja schon, dass es gut ist, wenn man seinen Horizont erweitert. Das war ja die Aufgabe für die Kids.
Ja, meine Trainerin hat früher, wenn wir so Wechseltraining gemacht haben und wir waren schwimmen und sollten schnell einen Wechsel machen, dann einfach angefangen, die Laufschuhe zu vertauschen. Und dann warst du halt auch völlig verwirrt. Gar nicht schlecht. Komm, wir machen noch eine von deinen Sprachnachrichten an deinen Freund Blixt.
Genau, also wir wollten ja nicht nur, also wir werden immer mal wieder die Kategorie, was würde Sebi dazu sagen, einspielen. Dann haben wir noch, was würde Manu dazu sagen? Der sitzt aber gerade im Flieger, kann keine gute Sprachnachricht schicken, hat er gesagt, überall zu laut. Wir haben noch Blixt dazu genommen, deswegen spielen wir kurz den Jingle ein.
Was würde Blixt dazu sagen?
Blixt ist einer meiner absolut crazysten und geilsten Freunde, den ich seit Ewigkeiten kenne. Der wird das auf jeden Fall nicht ganz so ernst wie Sebi beantworten. Der hat nichts mit Sport und Fahrrad zu tun. Sein größter sportlicher Erfolg war, dass er mal aus 40 Metern einen Ball oben rechts in Knicke jagt hat und recht gut Fußball spielen konnte. Das war es aber auch mit seiner Endurace-Karriere. Hat nichts mit Schwimmen, Laufen, Radfahren zu tun.
Aber er gehört schon fast zum Red Race Inventar, muss man sagen. Der gehört schon dazu.
Der gehört dazu. Der ist immer mal wieder bei den Events und moderiert im Ziel euch rein oder so. Und wir haben ihm einfach auch mal Fragen gestellt. Kann ich hier kurz abspielen. Also die geht so los. Hey Blixt, Ingo hier. Du hast zwar keine Ahnung von Fahrradfahren und saß, glaube ich, auch noch nie drauf. Weiß gar nicht, ob du überhaupt Fahrrad fahren kannst, aber ich würde dich morgen anrufen und wir würden über die Alpen fahren und ich will, dass du dabei bist. Würdest du dann eher ein Gravelbike nehmen oder eher ein Rennrad?
Jo Ingo, schön, dass du fragst. Und wenn du als Luftpumpe dabei bist, ist mir das eigentlich egal. Aber am Ende würde ich mich wahrscheinlich immer für die sichere Variante entscheiden. Also dort, wo Katzenaugen dabei sind. Gibt es die eigentlich auch als E-Bikes?
Katzenaugen ist auch so geil. Ja. Das wundert mich immer wieder, dass wenn man irgendwo ein Rennrad kauft, dass man nochmal so ein Ersatzteillager dazu bekommt.
Das ist Deutschland.
Wo halt Katzenaugen dabei sind.
Wir packen tausende Canyon-Bikes jedes Jahr aus und da sind ja jedes Mal Katzenaugen auch einfach dabei. Teilweise kommen manche Canyons schon vormontiert mit den Katzenaugen dran, da musst du die abmachen. Also kannst du natürlich auch dran lassen.
Ich habe noch nie ein Rennrad mit Katzenaugen gesehen, noch nie. Es gibt da mittlerweile diese Speichen, die so reflektieren, die sind ja auch ganz gut, die siehst du ja auch, erkennst du ja nicht. Aber ich habe noch nie im Straßenverkehr ein Rennrad mit Katzenaugen gesehen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben natürlich dann auch, die Frage haben wir Manu übrigens auch gestellt. Können wir vielleicht nächstes Mal dann einspielen, wenn er die, raus hat. Aber wir haben ihm auch, weil wir ja letzte Woche gefahren sind von Hamburg nach Kiel und sind dann ins Stadion gegangen, weil wir Tickets gegen Kiel gegen Bayern hatten. Und dann haben wir diese Frage gestellt. Ich würde dir vorm Fußballspiel im Stadion, würde ich dir ein Paket packen. Ich sag dir aber nicht, was drin ist. Würdest du das, wenn ich dich lieb drum bitte, mir ins Stadion schmuggeln und mir im Stadion zurückgeben?
Ich denke, du weißt, natürlich weißt du, dass mein Stauraum maximal 3 Zentimeter Durchmesser hat. Aber klar würde ich das machen. Bring auf jeden Fall Plastikhandschuhe mit. Die Übergabe könnte eklig werden.
So eine ekelhafte Antwort. Aber es beschreibt, was Blix für ein Typ ist.
Ja genau, ob das ungefähr eingeschätzt ist. Optimal, danke Blix. Ich glaube, wir fragen dich noch häufiger.
Also wenn wir zukünftig die Kategorie rausholen, was würde Blix dazu sagen, dann wisst ihr jetzt damit Bescheid. Fällt dir noch was ein oder kommen wir irgendwie ans Ende von unserer ersten Podcast-Aufnahme?
Das waren ja jetzt wirklich schon fast alle Rubriken. Ich weiß nicht, ob wir die letzte auch noch machen oder ob wir das für die zweite Folge aufheben. Ich sag vielleicht noch kurz was dazu. Wir fliegen ja morgen nach Kolumbien.
Stimmt.
Und Bocky und ich haben uns überlegt, jetzt können wir den Podcast ja nicht direkt pausieren. Bocky hatte keine Lust, mit nach Kolumbien zu kommen. Ist gelogen, er konnte irgendwie aus Gründen nicht. Wir machen euch regelmäßige Updates aus dem Dschungel und Bocky und ich telefonieren, nehmen Podcast auf, FaceTime irgendwie, Soundqualität wird hoffentlich gut. Ich mache mit dem iPhone, Bocky mit dem iPhone.
Dann ein Mörsergerät nach Kolumbien, ich weiß nicht, wie das geht.
Schicke ich dir die Soundfiles rüber und dann ballerst du es ins Red Race Radio und es gibt Updates from the Jungle, Tales from the Jungle, wie auch immer das dann heißt, aber auf jeden Fall Red Race Radio.
Guerilla Radio.
Guerilla Radio. Und ich schicke euch Updates aus Kolumbien, wie es läuft. Wir starten ja morgen in Flieger, fliegen mit 200 Leuten und fahren Red Race Tour de France. Freuen wir uns mega drauf. Ist 2019 geplant worden und dann 20 wollten wir es machen. 2 Tage nach Start waren schon 30 Leute in Kolumbien. Kam der weltweite Lockdown und wir mussten diese 30 Leute zurückholen. Da gab es so eine WhatsApp-Gruppe, die Tour de France Survivors. Und bis wir die dann alle zurück hatten, wurden dann peu à peu immer die Leute aus der WhatsApp-Gruppe gelöscht, bis der letzte dann raus war. Jan war als einziger noch drin. Nicht im Land, aber in der Gruppe. Und jetzt gibt es endlich dieses Event. Da starten wir, fliegen ernsthaft morgen nach Kolumbien und machen dann diesen Podcast weiter. Und wir haben uns dann überlegt, für die 2-3 Wochen machen wir auch keine Werbung erstmal hier im Podcast und starten dann mit der Werbung für den Podcast, um uns hier zu finanzieren, wenn ich wieder da bin. Und dann kriegt ihr auch immer mal wieder ein bisschen Werbung auf die Ohren. Bocky und ich haben von Anfang an gesagt, wir machen nur Werbung für die Sachen, die wir wirklich cool finden, selber benutzen und wo wir irgendwie eine Story zu haben, damit wir euch das irgendwie auch authentisch vermitteln können.
Und ich bin froh, dass das ganze Thema bei dir liegt. Also ich habe mit der Vermarktung Gott sei Dank nichts am Hut.
Und wir machen das genau so. Ihr habt über die Werbung zu meckern, über die Postings und so, dann könnt ihr mich anschreiben.
Und dann landet ihr in dumm kommentiert.
Und ihr findet es gut, was wir machen, dann ist das Bockys Schuld, weil der macht ja die redaktionelle Seite vom Podcast. Das Studio, um es nur nochmal zusammenzufassen, also der zweite Podcast, der ja Donnerstag rauskommt, ist immer mit einem coolen Gast, nur mit Bocky alleine. Es sei denn, der Gast besteht darauf, dass ich auch mitkomme. Mhm. Das kann ja auch durchaus mal sein. Wir spoilern noch nicht die ganzen Gäste. Wir haben wirklich 30, 40 Leute schon auf der Liste. Ein paar wirklich schon feste Zusagen.
Es ist schon viel Who is Who dabei, kann man auch sagen.
Ist richtig krass, genau. Das wollen wir euch aber peu à peu vermitteln. Folgt unserem Insta-Channel, da kriegt ihr dann alle Infos nur zum Red Race Radio. Verlinken wir auch unten. Und fürs Studio würden wir euch einfach bitten, knallt ein paar Euro in das Abo. Das nutzen wir dann dafür vor allen Dingen, um Bocky auch von A nach B zu schicken, weil wenn der irgendwie quer durch Deutschland oder Europa reisen muss, kostet das ein bisschen Kohle und ihr könnt so Red Race und das, was wir machen, super gerne unterstützen.
Weil das ist der Unterschied. Ich glaube, die Leute, die jetzt die Interviews aus den letzten Jahren nicht kennen, den ist vielleicht noch die wichtige Info, dass es halt jetzt nicht so, man trifft sich irgendwie online und quatscht einfach in seinem Bildschirm Interviews sind, sondern das sind halt wirklich persönliche Treffen. Also ich fahre dahin, man trifft sich, trinkt einen Kaffee zusammen, nimmt sich richtig Zeit füreinander und die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn man zusammen am Tisch sitzt und sich in die Augen schaut beim Gespräch, es ist komplett anders. Man lernt die Leute ganz anders kennen.
Ja, also ihr werdet das ja sehen. Uns wird das super freuen, wenn ihr nicht nur Dienstag hört, sondern auch noch Donnerstag. Bocky hatte schon versprochen, dass er ein paar Hörproben dann immer rauslässt von den Gästen, die dann da sind. Ihr könnt euch das so ein bisschen reinziehen. Wir sind da schon richtig, richtig geil am Vorbereiten und haben richtig viel Arbeit schon jetzt reingesteckt. Ihr könnt uns super gute Nachrichten schreiben im Insta-Channel. Dann gibt es, lesen Bocky und ich das. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse radio@red-race.com. Die lesen auch Bocky und ich. Da könnt ihr euch auskotzen oder uns Vorschläge schicken zu weiteren Rubriken oder Themen, was wir abfrühstücken sollen.
Oder auch Fragen, was würde Sebi oder was würde Manu oder was würde Blix sagen, wenn ihr mal eine Frage habt und nicht weiter wisst, dann holen wir euch den Rat gerne ein.
Wir sagen dann super gerne natürlich auch was dazu. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Schickt weiter ordentlich dumme Kommentare bei Insta oder YouTube oder wo auch immer. Und dann, oder Schätzfragen der Woche. Und ich merke jetzt schon, ich glaube, wir werden viel zu erzählen haben.
Ja, langweilig wird es nicht. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig gute Reise nach Kolumbien. Ich bin gespannt, was du und ihr alle vom Red Pack erzählen werdet.
Danke, wir hören uns wieder, wenn wir in Bogota gelandet sind.
Das war das Red Race Radio für diese Woche. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.